Ja, ich möchte auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Der Nebel lichtet sich, das ist ein gutes Zeichen. Und wir hoffen, dass es auch in unserem Herzen so ist, dass sich der Nebel lichtet und das Licht Gottes in unser Herz scheint. Wo Gott ist, da ist Licht, da ist Klarheit. Und darauf dürfen wir uns freuen. Ich habe mich sehr über unseren Jahresvers gefreut, der schon heute einmal gesagt wurde, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Vers, ich habe mich auch sehr gefreut, Predigt dazu vorbereiten zu dürfen, denn ich befinde mich gerade selber in den Evangelien und freue mich immer wieder, wenn wir in den Evangelien die Grundlagen sozusagen des Evangeliums kennenlernen, das, was Jesus gemacht hat, wozu er gekommen ist. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr so Kerntexte aus dem Markus-Evangelium mit uns anzusehen. Das Markus-Evangelium ist ein sehr spannendes Evangelium. Es hat eine sehr direkte Sprache, eine sehr dynamische Sprache. Es ist immer was in Bewegung. Die anderen Evangelien wie Matthäus, Lukas, Johannes sind länger, sind teilweise detaillierter und Markus hat dieses Kernelement, dieses sehr dynamisch, kurz, ja wir würden vielleicht heute sagen knackig, sage ich nicht so ganz gern bei einem Evangelium, aber ich glaube ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Heute geht es um den Anfang des Evangeliums, die ersten 8 Verse im Markus-Evangelium, die ich uns hier auf die Leinwand werfen möchte. Und ich lese die Verse vor. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie in den Propheten geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden begleitet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Amen. Das ist Gottes Wort und nun geht es darum, dieses Wort Gottes auszulegen. Und diejenigen unter uns, die schon länger in der Bibel lesen, für die sind diese Verse bestens bekannt. Und die Gefahr für uns ist dann die, dass wir Dinge überlesen und so ist es mir auch gegangen, dass ich bei der Vorbereitung mir gedacht habe, ja, ich kenne die Verse schon. Aber so ist es nicht, sondern wenn wir Gottes Wort genau betrachten, dann fallen uns immer wieder neue Dinge auf, die durch das Wort Gottes uns vermittelt werden sollen. Ich möchte 4 Fragen mit uns heute betrachten. Was ist eigentlich ein Evangelium? Eigentlich eine ganz klare Frage, also eine Sache, oder? Ist das Evangelium schon im Alten Testament vorhanden? Was ist die Aufgabe Johannes des Täufers? Und was ist der Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus? Die erste Frage, was ist ein Evangelium? Denn wir lesen vom Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn ich euch fragen würde, was ist ein Evangelium? Dann würden diverse Antworten kommen. Zum Beispiel würde man sagen, das ist ja klar, das ist ein Text, zum Beispiel Markus-Evangelium oder Johannes-Evangelium und so weiter. Oder wir würden sagen, es ist die gute Botschaft. Ja, es ist die gute Botschaft. Gute Botschaft, wovon? Evangelium, der Begriff oder das, was mit diesem Wort in Verbindung steckt, das hat viele unterschiedliche Aspekte. Und ich möchte euch etwas vorlesen und euch dann fragen, von wem hier die Rede ist. Und es handelt über die Frage, was ist ein Evangelium? Es ist eine Inschrift, die man in der heutigen Südwesttürkei gefunden hat, und dort hat man Folgendes gelesen. Dieser Tag hat der ganzen Welt ein anderes Aussehen gegeben. Die Welt wäre dem Untergang verfallen, wenn nicht in dem nun Geborenen für alle Menschen ein gemeinsames Glück aufgestrahlt wäre. Richtig urteilt, wer in diesem Geburtstag den Anfang des Lebens und aller Lebenskräfte für sich erkennt. Nun endlich ist die Zeit vorüber, da man es bereuen musste, geboren zu sein. Von keinem anderen Tage empfängt der Einzelne und die Gesamtheit so viel Gutes als von diesem allen gleich glücklichen Geburtstage. Die Vorsehung, die über allem im Leben waltet, hat diesen Mann zum Heile der Menschen mit solchen Gaben erfüllt, dass sie ihn uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt hat. Aller Kriege wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten. In seiner Erscheinung sind die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt. Er hat nicht nur die früheren Wohltäter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch unmöglich, dass je ein größerer käme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften oder Evangelien heraufgeführt. Von seiner Geburt muss eine neue Zeitrechnung beginnen. Von wem ist die Rede? Also die erste Antwort, ganz klar, das war auch meine Antwort, Jesus. Es ist aber nicht von Jesus die Rede. Diese Inschrift stammt aus dem Jahre 9 vor Christus und es ist die Rede vom Kaiser Augustus. Und dieser Kaiser wurde göttlich verehrt und ihm wurde gesagt, er ist der Friedensbringer. Er hat der Welt den Frieden gebracht. Und so sehen wir, dass in den Vorstellungen, in diesen Vorstellungen das Evangelium eine Freudenbotschaft ist, die Auswirkungen für die ganze Welt hat, wo jeder Mensch davon betroffen ist, wo Frieden auf die Erde kommt. Und zur damaligen Zeit hat das Römische Reich diese Haltung eingenommen, zu glauben, dass sie diesen Frieden gebracht haben. Man spricht auch von der Pax Romana, vom römischen Frieden. Es gibt einen riesigen Friedensaltar, den man heute noch in Rom betrachten kann. Ist Augustus der Heiland? Ist er der wirklich den Frieden bringt? Wir wissen heute, es ist nicht der Fall. Das Römische Reich in der Form existiert schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber wir sehen, welche Brisanz dieser erste Satz des Markus-Evangeliums hat. Denn nun spricht in eine Kultur, in der man glaubte, der Kaiser ist der Friedensbringer, sagt jemand, Jesus Christus ist der Heiland. Jesus Christus ist der Friedensbringer. Das ist ja ein Affront gegen den Kaiser und gegen das Römische Reich. Das ist eine Auflehnung, eine Konspiration. Und so können wir uns auch vorstellen, warum die Christen dann früher oder später so vehement verfolgt worden sind vom Römischen Reich, weil hier sind zwei Strömungen in einem Gegensatz zueinander gewesen. Die Christen haben gesagt, Jesus Christus ist der Heiland. Die treuen Römer haben gesagt, nein, das Kaiserreich, der Kaiser bringt den Frieden für die ganze Welt. Interessant bei diesem Text ist aber, dass eben das, was das Evangelium ist, sehr gut ausgedrückt wird. Es ist eine Friedensbotschaft für die ganze Welt. Das ganze Heil, die Ausgestaltung der Welt soll verändert werden und die Welt soll eine neue Zeitrechnung bekommen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Frage, ob dieses Evangelium, diese Botschaft, diese Verheißung, diese Hoffnung bereits im Alten Testament vorhanden war. Und die Antwort finden wir im Text selber, Anfang des Evangeliums, wie in den Propheten geschrieben steht. Das Evangelium, von dem wir dann im Neuen Testament lesen, hat seinen Ursprung in den Propheten. Und wir haben hier zwei Zitate in dem Text, der eine aus dem Prophet Malachi und die andere aus dem Propheten Jesaja. Und wir haben heute natürlich, das Problem, dass wir die Brisanz dieser Texte nicht so nachvollziehen können, wie es für einen jüdisch denkenden Menschen in der damaligen Zeit war. Das sind nämlich zwei Texte, die in ganz zentralen Stellen im Alten Testament stehen. Der erste Text, Malachi, ist der letzte Prophet des Alten Testamentes. 400 vor Christus, nachdem Israel aus dem Exil zurückgekommen ist, den Tempel wieder aufgebaut hat, trat dieser Prophet auf. Und er war der Letzte. Dann war Schweigen, 400 Jahre lang Schweigen. Es gab 400 Jahre lang keine Propheten. Das heißt, die Erwartungshaltung des israelitischen Volkes war gigantisch. Wann kommt endlich das, was in diesem Buch, in diesem Propheten geschrieben steht? Der zweite Prophet, Jesaja, und man nennt ihn den König der Propheten, weil er ganz zentrale Wahrheiten bereits in seinem prophetischen Buch niedergelegt hat. Also ich sage sein prophetisches Buch, es sind prophetische Worte, die der Heilige Geist ihm gegeben hat, die er aufgeschrieben hat. Jesaja ist der König der Propheten. Und diese Stelle, Jesaja 40, ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, weil es ist das sogenannte Trostbuch. Es ist der Teil des Jesaja-Buches, der von dem Trost für Israel spricht. Das heißt, dieses Buch ist voller Verheißungen für Israel. Und jetzt kommt Johannes und sagt, Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Für die Israeliten macht's Klick. Das ist ja das Trostbuch. Das ist ja das, wo unsere Hoffnung drinnen steckt. Oder genauso, wenn der Erste, also aus Malachi, es macht Klick bei den Leuten. Das ist ja das, worauf wir warten. Jetzt soll das sein. In beiden Stellen ist eine Botschaft. Und die Botschaft ist, dass der kommen soll, den Gott vorhergesehen hat, und sogar noch einen Schritt mehr, der, also Gott selber soll kommen. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Also in der hebräischen Bibel steht dort Yahweh, Gott. Bereitet den Weg des Herrn, bereitet den Weg Gottes. Die Ankunft des Gottes, die Ankunft Gottes selber wird angekündigt. Interessant, auch das haben wir in dieser Inschrift gelesen, die Geburt des Gottes. Also es ist unglaublich, diese Parallelen, die da drinnen sind. Und es ist kein Wunder, dass die ersten Christen das Römische Reich teilweise als den Antichristen gesehen haben, also als den nicht gegen Christus, sondern der die Stelle von Christus einnimmt. Weil hier Verheißungen waren, die nur Jesus Christus, Gott selber, erfüllen konnte. Also es geht um das Erscheinen Gottes selber und Gott sendet seinen Boten, damit dieses Erscheinen Gottes angekündigt, vorbereitet wird. Also was ich rüberbringen möchte, und ich hoffe, dass es einigermaßen gelingt, diese Bibelstellen, das waren eine Bombe. Das war die Hoffnung des israelitischen Volkes wurde geweckt. Kann es sein, dass jetzt die Zeit angebrochen ist, wo all das in Erfüllung treten wird? Und so kommen wir zum dritten Punkt, nämlich die Aufgabe Johannes des Täufers. Seine Aufgabe war es, Bote zu sein und dieses gewaltige Ereignis, dass Gott selber kommen wird, anzukündigen und das Volk darauf vorzubereiten. Und aus dem Grund, weil er so eine zentrale Rolle hat, nennt Jesus ihn den größten der Propheten. Er ist der Prophet, der Gott selber ankündigt und sogar noch miterlebt, wie Jesus auftritt. Das werden wir dann nächsten Sonntag sehen. Er ist der größte aller Propheten, weil er Gottes Kommen selber ankündigt. Und nun ist aber etwas sehr eigenartig. Dieser Prophet wirkt in der Wüste. Das ist völlig irrsinnig, widersinnig. Welcher Bote geht in der Wüste, wenn er eine Botschaft hat? Niemand. Die Botschaft dieses Boten war aber so gewaltig, so stark, dass die Menschen, Massen von Menschen hingezogen sind. Man muss sich das so vorstellen, der Johannes, oder ich kann mir das so vorstellen, der Johannes beginnt zu predigen und dann kommt einmal einer vorbei und hört das, lauft zurück, sagt, hey Leute, kommt's, was ich da mitbekommen habe, da ist einer in der Wüste, der predigt gewaltig und immer mehr und immer mehr und immer mehr kommen. Und es ist die Botschaft selber, die die Leute anzieht. Nicht der Bote muss zu den Menschen gehen, sondern die Menschen kommen zum Boten. Und es sind Massen von Menschen. Es sind Massen von Menschen. Es ist uns oft nicht so bewusst, aber es ist hier die Rede davon, das ganze jüdische Land und alle Bewohner von Jerusalem sind dorthin gepilgert. Eine Massenbewegung. Also stellt euch vor, das ganze Zürcher Unterland pilgert an die Töss oder an den Rhein. Alle pilgern dorthin. Und jeder weiß, was dort vor sich geht. Und das ist extrem komisch, weil normalerweise würde man sich erwarten, dass Gott sich im Tempel offenbart, dass die Leute in den Tempel strömen und dort Gottes Botschaft hören. Aber nein, in der Wüste draußen predigt Johannes die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Für die Schriftgelehrten und für die Priester musste es eine Katastrophe gewesen sein. Sie machen brav ihren Dienst dort im Tempel und die Leute laufen davon. Sind in der Wüste. Und wir wissen auch, dass das auch den Eifersucht dieser Menschen provoziert hat, weil das völlig widersprüchlich war. Und interessant ist aber dadurch, dass er in der Wüste auftritt, sich eine Prophetie erfüllt, die wir gelesen haben im Jesaja, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Warum in der Wüste? Die Antwort finden wir 700 Jahre, nachdem die Prophetie gegeben wurde. Gottes Wort bewahrheitet sich vollkommen. Seine Botschaft, die Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden. Er sollte das Kommen Gottes selber vorbereiten. Und zwar sollte er die Menschen vorbereiten darauf, dass Gott kommt. Und das machen die Menschen, indem sie ihre Sünden bekennen. Für den israelitischen Menschen war es völlig klar, dass ein Mensch, dass wir als Menschen, so wie wir sind, Gott nicht begegnen können. wegen unserer Sündhaftigkeit. Und Sündhaftigkeit wird im Alten Testament auch mit dem Begriff der Unreinheit bezeichnet und verglichen. Das heißt, wir sind schmutzig. Und ein schmutziger Mensch kann ich nicht in die Gegenwart eines Königs treten. Wenn wir vor einem König oder in der Schweiz vor einem Präsidenten, Bundesrat und so weiter treten, dann duschen wir uns, ziehen uns fein an und dann gehen wir hin. Wir können schmutzig nicht in die Gegenwart Gottes treten. Und das ganze Alte Testament ist voll von Geboten, wie man sich reinigen kann, um in die Gegenwart Gottes treten zu können. Die Ritualgesetze nennt man das, auf die auch Jesus dann später zu sprechen kommt. Es gab auch Tieropfer im Tempel, damit letztlich die Sünde hinweggenommen werden konnte. Das heißt, das Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit war ganz tief verankert und die Menschen wussten, sie können Gott so nicht begegnen. Und drum predigt Johannes die Taufe, das ist ein Bad, eine Reinigung, sinnbildlich, indem die Leute ihre Sünden bekannten und so innerlich vorbereitet wurden auf das Kommen Gottes. Die Herzen der Menschen mussten vorbereitet werden. Und die Propheten im Alten Testament, die klagen immer wieder an das Volk, dass sie sagen, schau, ihr haltet äußerlich diese diversen Reinigungsvorschriften, aber innerlich ist euer Herz weit entfernt. Und das ist genau das, was Johannes macht. Er sagt, Leute, ihr müsst innerlich vorbereitet werden. Wenn der Herr auftritt, müsst ihr innerlich vorbereitet sein. Und das ist wirklich eine gewaltige Sache. Stellt euch vor, ihr geht Richtung Jordan und dann merkt ihr, halt, da ist mein Nachbar. Ist das nicht peinlich, wenn ich jetzt mich neben meinen Nachbar da meine Sünden bekenne? Ist das nicht peinlich, unangenehm irgendwie? Und diese Gefühle gibt es. Aber die Botschaft des Johannes war so stark, dass die Menschen nicht mehr daran gedacht haben, ob es peinlich ist oder nicht, sondern sie wollten nur Gott begegnen. Sie wollten in die Gegenwart Gottes kommen. Und das war die Aufgabe des Johannes des Täufers. Und dieser Johannes, der Täufer, der wird verglichen mit Elia. Elia, ein ganz wichtiger Prophet im Alten Testament, der genau das gemacht hatte, der das Volk Gottes in ihrem Götzendienst zur Umkehr gerufen hat. Und so tritt Johannes auf und ruft das Volk Gottes zur Umkehr und sagt, Leute, so wie wir sind, können wir Gott nicht begegnen. Und Johannes sagt durch seine Botschaft, die Zeit ist da, die Zeit ist gekommen, dass wir Gott begegnen müssen, dürfen, müssen. Und wir haben gelesen, wie Johannes begleitet war. Und das ist genau so, wie Elia begleitet war und wie Elia unterwegs war. Also er ist der Elia, der kommen soll. Und so kommen wir zum vierten Punkt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus, der kommen soll? Die Aufgabe, wie gesagt, des Johannes war es, das Volk innerlich vorzubereiten. Und seine Aufgabe war es, auf den Kommenden hinzuweisen. Es kommt, der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Auf den sollte er hinweisen. Johannes, kann man sagen, seine Botschaft ist der Anfang des Evangeliums. Jesus ist der Inhalt des Evangeliums. Und Johannes sagt, ich kann nicht einmal ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen lösen. Dieser Job des Lösens der Sandale, das war der niedrigste der niedrigsten Jobs. Das hat der letzte Sklave gemacht. Und Johannes sagt, ich bin nicht würdig, ihm diesen Dienst zu tun. Ich als Mensch in meiner Sündhaftigkeit, ich kann Gott nicht begegnen, ich kann ihm nicht einmal seine Sandalen lösen. Ich bin unwürdig. Daran sieht man den ersten Unterschied zwischen Jesus und Johannes dem Täufer. Der zweite Unterschied ist der, es ist wie sich Wasser zu Heiligem Geist unterscheidet. Der Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus ist wie zwischen Wasser und Heiligen Geist. Das Wasser des Jordans und auch sonst Wasser ist ein irdisches Medium. Und dieses Wasser kann selber nichts bewirken. Das Wasser des Jordans hat die Sünden nicht wegwaschen können. Es war ein Symbol für eine geistliche Wahrheit. Und die geistliche Wahrheit war, dass wir Menschen eine Waschung notwendig, also dass eine Waschung notwendig ist, eine Reinigung notwendig ist. Und der Skandal daran, dass Johannes getauft hat, lag auch darin, dass für Juden so eine Waschung gar nicht vorgesehen war. Das war vielleicht für Menschen vorgesehen, die zum Judentum übertreten wollten. Aber ein Jude brauchte doch keine Waschung. Und Johannes sagt, na, liebe Leute, ihr braucht eine Waschung. Aber das Wasser selber konnte diese Waschung nicht bewirken, sondern konnte nur die Menschen innerlich vorbereiten, dass sie dann auf die geistliche Wahrheit, die Jesus bringen sollte, vorbereitet sind. Und was ist die geistliche Wahrheit? Paulus spricht an einer Stelle, nämlich im Titusbrief, spricht er genau davon. Er spricht von einer Waschung, von einem Bad. Die Waschung der Wiedergeburt, die Waschung der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und das Bild des Bades ist auch für uns ein gutes Bild, weil auch wir uns freuen, wenn wir von der Arbeit, wenn wir gearbeitet haben und einmal mit unseren Händen wieder benutzt haben oder Sport gemacht haben und wir sind verschwitzt und riechen vielleicht nicht so gut und sind schmutzig. Und dann freuen wir uns auf eine Dusche, auf ein Bad. Und danach sind wir gereinigt, wohlriechend, erfrischt, erneuert. Und das ist das Bild, was Jesus anspricht. Es ist eine Wiedergeburt, eine Erneuerung, die durch den Heiligen Geist geschieht. Und an der Stelle müssen wir uns fragen, haben wir das erlebt? Haben wir einmal in unserem Leben erlebt, dass wir unrein sind vor Gott? Dass wir umkehren müssen? Dass es so nicht weitergehen kann in unserem Leben? Dass wir umkehren in einer Art und Weise, in der unsere ganze Persönlichkeit ergriffen ist. Wo es uns egal ist, ob mein Nachbar das sieht oder nicht. Wo ich bereit bin, vor Gott mich völlig neu auszurichten. wo ich bereit bin, mich reinigen zu lassen. Paulus sagt an derselben Stelle dann noch, dass Gott den Heiligen Geist durch Jesus Christus reichlich ausgegossen hat. Diese Erneuerung, dieses Bad geschieht nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und das sind die zwei Schritte. Zuerst dieses tiefe Erkennen meiner Sündhaftigkeit und dann der Schritt des Glaubens an Jesus Christus. Herr Jesus, du bist meine Rettung. Meine ganze Hoffnung liegt in dir. Nur du kannst mich reinigen. Johannes der Täufer konnte das nicht bewirken, das Wasser konnte das nicht bewirken. In unserem Leben, keine Kirchenmitgliedschaft kann es bewirken. Kein Unti-Unterricht, wo wir vielleicht sogar dann einen Abschluss bekommen haben, wo draufsteht, dass wir den Unterricht durchgeführt haben. Keine Taufe, auch keine christliche Taufe, kann das bewirken. Sie wäscht keine Sünde ab. Kein Kirchenbesuch oder andere religiöse Riten können das machen. Und seien diese Dinge noch so toll und richtig, wenn wir darauf unsere Hoffnung setzen, dann sind wir nicht errettet. Unsere Hoffnung können wir nur auf Jesus Christus setzen, dass er uns rettet. Auch keine guten Werke, und seien sie noch so edel, noch so fein, noch so religiös oder auch so edel im Sinne der Nächstenliebe. Sie können uns nicht retten von dieser Unreinheit, die wir vor Gott haben. Und es ist wirklich dramatisch, dass wir Menschen, völlig egal, ob religiös oder nicht religiös, immer wieder auch Gründe finden, warum wir besser sind als andere. Vor kurzem hat meine Frau ihr Zeugnis erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und sie hat gesagt, wir haben uns besser gefühlt als die anderen. Und sie musste dann aber eingestehen, nein. Im Angesicht Gottes sind wir nicht besser als die anderen, sondern wenn wir ehrlich sind, sind wir vor Gott alle die gleichen Sünder. Geschwister, liebe Besucher, es ist entscheidend, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Es ist entscheidend, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Wenn wir sie nicht gemacht haben, sind wir nicht errettet. Und es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wenn hier Unsicherheit da ist, wenn jemand sagt, nein, ich habe das noch nicht erlebt oder ich bin mir unsicher, ob ich das erlebt habe, dann ist es mir ein Herzensanliegen, darüber zu reden. Wir haben hier ein paar Hocker jetzt hingestellt, da kann man sich hinsetzen in aller Ruhe, da kann man reden miteinander. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass wir über diese grundlegenden Wahrheiten reden. Es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass Menschen hierher kommen und nicht diese Reinigung durch den Heiligen Geist erlebt haben. Ich möchte zum Schluss kommen. Das Evangelium ist eine globale Heilsbotschaft für alle Menschen. Dieses Evangelium ist bereits im Alten Testament angelegt und wir brauchen das Alte vom Neuen Testament nicht zu trennen. Es ist eine Einheit. Johannes der Täufer war der Anfang des Evangeliums, indem er die Menschen vorbereitet hat, innerlich vorbereitet hat. Jesus selber ist der Inhalt des Evangeliums und echte Reinigung und Erneuerung geschieht nur durch den Glauben an ihn, indem wir durch den Heiligen Geist dann diese Reinigung erfahren. Amen. Ich möchte noch kurz beten mit uns. Herr, es ist eine große Botschaft, die du deinem Boten Johannes aufgetragen hast, zur Buße zu rufen, zur Umkehr zu rufen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du es auch heute tust. Du rufst auch heute Menschen zur Buße. Du deckst Sünde auf in unserem Leben. Herr, wir stehen vor einer Evangelisation. Wir stehen davor, dass wir Menschen das Evangelium verkündigen wollen, Herr. Und ich bete darum und ich bitte darum, dass du uns auch uns innerlich vorbereitest, dass wir auch ergriffen sind von dieser Botschaft und sie weitergeben. Mach uns bereit, vor deinem Angesicht offenbar zu werden. Amen.